Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Moin Holger, was geht bei dir?
Ich kann wie immer nicht besser klagen. Das Semester neigt sich dem Ende entgegen. Die Vergabe der Lehrveranstaltung für das Wintersemester hat begonnen. Und gefühlt muss ich nur noch 1000 andere Dinge erledigen.
Boah, ja, das kenne ich, ey. Aber zum Glück sind ja bald die Sommerferien in Sicht, ne?
Die sind schon losgegangen, wie ich bei meinen Kindern sehe, die nicht mehr aus dem Bett kommen, weil draußen das Wetter ist ja alles andere als sommerlich. Gut, Regen, 32 Grad, aber man kann ja auch nicht alles haben.
Ja, der nasseste Sommer seit Beginn der Aufzeichnung, ne, habe ich gelesen.
Jetzt kommen wir nicht wieder mit Wetter, Witterung, Klima, Klimawandel und so, ne? Ein Sommer macht noch keinen Klimawandel. Ja, ist klar, habe ich verstanden. Ich werde aber einfach nur schönes Wetter frei haben und Eis essen.
Oh la 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 la, da ist aber jemand gefrustet hier vom Wetter. Aber um dein Gemüt mal abzukühlen und deinen Wunsch nach Eis zu erfüllen, Holger, kannst du dir denken, was das heutige Thema ist?
Wortwitze sind's nicht.
Ja.
Du machst echt alles für den Witz, ne?
Es gibt eine Qualitätskontrolle, glaubt mir nur keiner. Weißt du, Holger, ist auch einfach mal schön, hier in deinem Büro kann ich einfach auch jeden schlechten Spruch raushauen, ne?
Ja, das ist schön. Aber kommen wir zurück zum Thema. Da die Ermittlung der Eisdielendichte in Köln wohl eher was Humangeografisches ist.
Ist so.
Findet das wahrscheinlich nicht statt, dann geht es wahrscheinlich um Eiszeitalter.
Boah, der Kandidat hat 100 Punkte. Weißt du, was cool wäre, Holger? Oh. Wenn wir passend zu jeder Folge so einen Titelsong hätten. Zum Beispiel Frozen würde das auf jeden Fall richtig gut passen, oder? Zur Eiszeit.
Meinst du jetzt aus Disneys Eiskönigin, Elsa und so? Oder eher so, also bei mir Boomer, du bist ja gar kein Boomer. So aus den 90ern von Madonna vielleicht?
Ja, oh, du sagst 90er, Ice Baby wäre natürlich auch nicht schlecht, oder?
Ja, Frosty the Snowman bei dem Wetter, aber ist ja gar nicht mehr so kalt.
Tja, müssten wir uns halt nur für jede Folge was überlegen, ne?
Ja, das stimmt schon, aber was machen wir dann bei den Tünschen Ringen? Seven Rings von Ariana Grande.
Boah, nee, dann lieber Ring of Fire bitte von Johnny Cash. Also ich finde, das ist so, eigentlich liegt das auf der Hand, oder?
Ja, vielleicht sollten wir doch einen Musikpodcast machen, aber ich glaube, so richtig gut abschneiden würden wir dann nicht. Ich werde auf jeden Fall in den Literaturhinweisen und in den Shownotes mal alle 5 Folgen von Ice Age verlinken. Dann wisst ihr ungefähr, worum es geht. Also für einen Einstieg kann das auf jeden Fall nicht schaden. Aber dann fang doch jetzt mal an mit deinen Eiszeiten hier.
Okay, alles klar. Eisberg voraus, würde ich sagen, ne?
Los. Oh nee, nicht Titanic. Nee, Leonardo DiCaprio. Nee.
Los geht die wilde Fahrt. Erste Frage an dich, Holger, hier. Nichts mit Titanic. Von wann bis wann ging eigentlich das Eiszeitalter? Wie heißt das nochmal auf schlau?
Oh, jetzt moderiere ich den Quatsch, den du hier faselst, schon irgendwie so ganz elegant um die Ecke, ne? Und dann kommst du mit diesen Prüfungssituationen zur Erdgeschichte. Eiszeitalter, Pleistozän.
Ja, ganz genau, Erdgeschichte, herrliches Thema.
Wie man es nimmt.
Also schauen wir uns mal ganz kurz die Erdgeschichte an. Das Pleistozän ist ja ein relativ junger Abschnitt, zumindest erdgeschichtlich gesehen, ne? Von 2,588 Millionen Jahre bis so circa 11.700 Jahre vor heute. Es ist zusammen mit dem Holozän, also der Jetztzeit, ne, die seit 11.700 Jahren läuft, quasi Teil des Quartärs und so gesehen des jüngsten Systems, also so nennen wir diese Zeiteinheit des Känozoikums der Erdneuzeit.
Lies und lerne Seite 25 bis 68, klingt ein bisschen wie Geschichtsunterricht.
Ja, es ist auch die Erdgeschichte eigentlich aufgebaut wie unsere Geschichte, ne? Das Erdaltertum, das Paläozoikum ist quasi die Antike. Das Erdmittelalter, Mesozoikum, ist wie mit den Dinos und den Rittern, ne? Da wird sich ordentlich gekloppt. Und dann gibt es halt die Erdneuzeit, das ist dann das Känozoikum. Und so ganz am Schluss davon kommt irgendwann das Pleistozän.
Das heißt, vorher gab es keine Eiszeiten.
Ja, doch schon. Also insgesamt geht man davon aus, dass wir in der Erdgeschichte 6 Stück hatten. Aber die sind vom Pleistozän abgesehen alle mindestens Paläozoikum oder noch älter, also viele hundert Millionen Jahre her. Und wir vermuten, dass damals sogar auch die Erde mindestens einmal komplett von Eis bedeckt war, die sogenannte Snowball Earth.
Erdgeschichtlich gesprochen, also prähistorisch.
Yep.
Toll, Snowball Earth, jetzt brauche ich eine Kugel Eis.
Ja. Oder wir machen natürlich ganz fix weiter mit unseren spannenden Vereisungsphasen.
Ja.
Also, die Älteren sind so lange her, mit denen haben wir nichts zu tun. Das ist das Fazit.
Okay. Dann haben wir da ja nochmal Glück gehabt, widmen wir uns jetzt dem Pleistozän.
Genau. Je nach Definition beschreibt ein Eiszeitalter eine erdgeschichtliche Phase, bei der mindestens einer, in anderen Definitionen, beide Pole dauerhaft vereist waren. Der Südpol ist eigentlich schon ziemlich lange vereist, seit so circa 34 Millionen Jahren. Deswegen sprechen manche WissenschaftlerInnen auch von einem känozoischen Eiszeitalter, ne? Känozoikum, Erdneuzeit. Aber die meisten sprechen vom Pleistozän, gleichgesetzt mit Eiszeit, also die letzten 2,6 Millionen Jahre genannt. Das ist die Zeit, seitdem auch auf der Nordhalbkugel in der Polregion dauerhaft Eisbedeckung existiert. Und jetzt wird es direkt kompliziert, sorry, denn ein Eiszeitalter ist nicht immer durchgehend kalt.
Na klasse, so wie unser Sommer nicht immer nass ist, oder wie soll ich das verstehen?
Von diesem Sommer möchte ich jetzt nicht sprechen, aber in etwa ja. Also wir unterteilen Eiszeitalter in kalte und warme Phasen. Das sind die Glaziale und die Interglaziale, kalt und warm. Und diese einzelnen Glaziale, die können wir auch nochmal in Stadiale und Interstadiale unterteilen. Also Kältephasen während des Glazials sind Stadiale, so zwischen Warmphasen in einem Glazial sind dann die Interstadiale. Und die sind dann meistens verbunden mit Abnahme bzw. Zunahme der Eisbedeckung. Und diese Interstadiale sind eigentlich relativ kurze Warmphasen, die wir dann so zwischen zwei Stadialen in einer Eiszeit haben.
Wir haben also das Glazial und in dem Glazial haben wir Kaltzeiten. Also das ist die Kaltzeit, aber wir haben Kaltzeiten. Das ist ein Stadial und davon gibt es dann wahrscheinlich auch
mehr oder weniger.
Ja. Also mindestens eins. Und die Unterbrechung ist dann das Interstadial.
Genau.
Mhm.
Also die Eiszeiten sind demnach gesehen nicht durchgehend kalt.
Okay, also ist es aber so, dass Eiszeit mehrheitlich kalt ist und mehrheitlich sind dann doch auch die Pole zugefroren. Alles klar, aber jetzt frage ich mich, warum wird das überhaupt kalt oder warm? Das ist doch ist das nicht immer so? Also warum wird es denn kalt?
Genau.
Und warum wird sie da warm?
Also nochmal ganz kurz zu diesen früheren Eiszeiten. Da gehen wir davon aus, im Erdaltertum, dass massiver Ausstoß vulkanischer Aschen ein Grund gewesen sein kann. Ne? Und im Pleistozän spielen in erster Linie die Erdbahnparameter eine Rolle.
Das haben wir schon mal angeschnitten. Milankovitch-Zyklen.
Ganz genau.
Also nicht kreisförmig, sondern elliptisch. Also die Erdumlaufbahn ist nicht kreisförmig, sondern elliptisch um die Sonne. Und je nachdem, wie stark die Erdachse da noch geneigt ist und so weiter und so weiter.
Ja, ganz genau, richtig. Ne? Und der Schotte James Crowell hat das im 19. Jahrhundert erstmalig vermutet. Und dann der jugoslawische Wissenschaftler Milutin Milankovic hat das in den 40er Jahren erstmals auch nachweisen können. Also in den 1940er Jahren. Die Erdbahnparameter spielen eine große Rolle. Darüber hinaus haben wir im Känozoikum über lange Zeiten relativ wenig CO2 in der Atmosphäre gehabt. Das reduziert also den Treibhauseffekt, macht so gesehen kühler. Und daher ist die Antarktis auch schon so früh vereist. Natürlich spielen aber auch so atmosphärische und ozeanische Strömungen eine große Rolle. Ne? Die Antarktis ist sehr isoliert, sowohl Wasser- als auch luftzirkulationstechnisch. Und deswegen ist die schon sehr lange quasi abgeschnitten von Warmwasserzufuhr und sehr kalt halt.
Ja, ich erinnere mich, Klima ist nicht immer konstant. Wir haben verschiedene Einflussfaktoren, interne und externe Faktoren. Und wir haben die variablen Randbedingungen und so weiter. Für alle, bei denen das jetzt nicht sofort klingelt, die sagen, wovon redet der Mann, dann einfach nochmal die Prima Klima-Folge anhören. Und ganz wichtig, das sind Grundlagen, also lieber nicht zur jetzigen Klausur in den Grundlagenmodulen anmelden. Das sollte man dann da schon wissen.
Ja, nice, Holger. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Hinweis.
Jetzt aber nochmal zurück hier zu den Erdzeitaltern. Also Pleistozän. Ich erinnere mich an mein Studium. Lang ist es her. Da wurde immer von drei Eiszeiten in Deutschland gesprochen, beziehungsweise in Mitteleuropa.
Kriegst du die noch hin?
Mindelreiswürm. Aber so heißen die irgendwie in Süddeutschland. Und im Norden heißen die anders. Da kam ja auch irgendwie Eis.
Genau. Also Mindel, Riss und Würm im Süddeutschen sprechen wir zumindest im deutschen Sprachraum davon. Und im Norden sind es Elster, Saale und Weichsel.
Also Mindel im Norden gleich Elster im Süden, Saale gleich Riss, Würm gleich Weichsel. Wieso im deutschen Sprachraum?
Also umgekehrt, Mindel ist in Süddeutschland und Elster ist in Norddeutschland.
Ah.
Ja, aber Schwamm drüber, ne? Ja, im Englischen heißt es in Europa auch zum Beispiel bei der Weichsel Vaxilian Glaciation, aber zum Beispiel in den USA spricht man von der Wisconsin Glaciation. Also das ist so ein bisschen im Sprachgebrauch von Region zu Region unterschiedlich. Und wir haben in Mitteleuropa haben wir die einzelnen Eiszeiten nach Flüssen benannt, wo so maximal das Eis hin vorgerückt ist.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, die letzten drei, wie viel gibt es denn sonst noch so?
Klar, gibt es natürlich mehr, ne? Wäre sonst viel zu einfach. Aber neben den drei bekannten gibt es noch so Menap, Eburon etc. Das ist aber dann schon früher im Pleistozän und davon wissen wir nicht mehr so viel, weil wir auch wenige Spuren davon sehen.
Okay, Menap Eburon klingt nach Fantasy-Namen.
Ja, könnte auf jeden Fall so Game of Thrones sein, ne? Eburon Stark, Lord of Winterfell und so weiter.
Ach ja, Game of Thrones, das frühe Pleistozän, alles Schnee von gestern, habe ich beides nicht geguckt, weder das Pleistozän, weil ich live dabei, noch Game of Thrones, aber das ist eine andere Sache.
Und mir werden hier Wortwitze vorgeworfen hier,
ja, alles klar. Ja. Hören wir auf, erzähl weiter. Ja. Weichselglazial.
Genau, mein Einsatz. Das letzte Glazial, also Weichsel im Norden und Würm im Alpenraum, geht so ungefähr 115.000 Jahre vor heute los und dauert dann bis 11.700 Jahren vor heute an, also bis zum Beginn des Holozäns. Und dabei reichte die Vergletscherung im Süden bis gerade mal so ins Alpenvorland, also aus den Alpen raus, so vielleicht ungefähr bis zum Chiemsee. Und im Norden liegt das Zentrum von so einem gigantischen Inlandeisschild in Skandinavien. Also ganz Skandinavien ist komplett bedeckt und dieser Eisschild erstreckt sich über die nördliche Nordsee bis nach Schottland rüber. Und bei uns in Deutschland, so von Norden kommt, geht das Eis bis so einmal Nord-Süd quer durch Schleswig-Holstein und über ganz Mecklenburg-Vorpommern drüber und zeitweise auch über große Teile Brandenburgs. Das liegt dann alles unter diesem riesigen Eisschild. Und von dieser Eiszeit wissen wir am meisten. Wir gehen davon aus, auch so Eismächtigkeiten bei uns bis zu 250 Metern, im zentralen Bereich mehrere Kilometer dick.
Respekt.
Ja, und davon wissen wir am meisten halt von dieser Eiszeit, weil es halt noch nicht so lange her ist. Und die ganzen Formen, die dabei entstanden sind, auf die gehen wir nochmal separat ein, die sind noch viel frischer in der Landschaft zu sehen und jetzt nicht schon so wegerodiert. Das nächst ältere Glazial, das ist dann die Saale im Norden bzw. Riss im Süden. Und das beginnt so 300.000 Jahre vor heute und geht so bis 130.000, 125.000 Jahren vor heute. Saale wird von der Weichsel durch das Ehm-Interglazial getrennt. Also da haben wir auch nochmal so eine Zwischenwarmzeit, die ähnlich warm, vielleicht ein Ticken wärmer war als jetzt unser Holozän. Wichtig ist aber, wir haben darüber gesprochen, so eine Eiszeit muss nicht gleichbleibend kalt sein. Wir sprechen von der Saale mittlerweile selten vom Saale-Glazial, sondern eher vom Saale-Komplex, weil wir da wirklich ganz besonders starke Temperaturschwankungen hatten. Und diese Interstadiale, diese kleinen Zwischenwarmzeiten im Glazial, sehr, sehr stark ausgeprägt waren. Und das Eis rückte während des Saale-Glazials noch deutlich weiter vor. Also es gab so zwei große Vorstöße, Drenthe und Warthe. Die gingen komplett über das norddeutsche Tiefland und hier bei uns in der Region bis kurz vor Düsseldorf. Und auch im Süden ist das Eis deutlich weiter aus den Alpen nach Norden vorgedrungen, hat aber die Donau da nicht mehr überschritten. Und dann, und das ist mein Monolog auch zu Ende, vor der Saale kommt das Holstein-Interglazial, das war auf jeden Fall deutlich wärmer und davor haben wir Elster bzw. im süddeutschen Raum Mindel. Aber von denen wissen wir wirklich auch schon sehr, sehr wenig, weil überall da, wo diese Gletscher aus dieser drittjüngsten oder eigentlich ältesten Eiszeit von diesen drei Lagen, fast überall da, gibt es auch Ablagerungen von Saale bzw. Riss und da sind diese Formen aus der Mindel bzw. Elster komplett überarbeitet worden.
So, jetzt spulen wir alle zurück und gucken mal, wie viele Flüsse Sie in diesem Monolog wiederfinden, die vorher noch nicht genannt wurden. Ja gut, Eiszeit ist alles ganz gut und schön bei mir. Ich sehe da schon wieder so Pixar-Filme und Mammuts durch die Gegend laufen. Aber wie sah es denn hier tatsächlich aus? War es hier richtig kalt?
Ja, so richtig, richtig kalt, ne? Den kältesten Punkt von so einer Eiszeit nennen wir das glaziale Maximum. Das letzte glaziale Maximum, also die kälteste Phase im Weichselglazial, das ist so ziemlich am Ende gewesen vom Glazial vor ungefähr 20.000 Jahren vor heute. Und zu dieser Zeit erstreckte sich dieser pennoskandische Eisschild, wie gesagt, über weite Teile Nordeuropas. hat auch zum Beispiel bewirkt, die Nordsee, wie wir sie kennen, die gab es halt damals nicht. Die lag trocken in der südlichen Hälfte und im Norden war halt der Eisschild darüber.
Wie trocken? Keine Nordsee. Was war mit dem Rhein? Gab es den schon?
Ja, die globalen Temperaturen waren so viel geringer, dass große Wassermassen der Weltmeere halt in den Eisschilden gebunden waren. Und es gibt jetzt ja zum letzten glazialen Maximum nicht nur den Eisschild über Skandinavien auf der Nordhalbkugel, sondern weitere riesige Millionen Quadratkilometer große Eisschilde, ne, mit Mächtigkeiten von mehreren Kilometern Dicke. Der Laurentidische Eisschild über Kanada und der Hudson Bay, Kordilleren-Eisschild über den Rocky Mountains und noch, ich glaube, ein oder zwei weitere in Sibirien.
Mhm. Quasi Grönland, nur fünfmal.
Ja, genau, richtig. Das ist ein ganz guter Vergleich. Und diese Wassermassen in diesen riesigen Eisschilden gebunden, die fehlen halt in der Atmosphäre und so gesehen auch vor allem in den Weltmeeren. Das heißt, während des letzten glazialen Maximums lag der Meeresspiegel etwa 120 Meter unter dem heutigen Niveau.
Okay, wir haben Angst, dass der Meeresspiegel um einen Meter steigt. Aber okay, die Nordsee lag trocken, weil eben das Wasser gebunden war. Zurück zum Rhein. Wie du ja immer sagst, in der schönsten Stadt der Welt. Es gibt nicht viele Sehenswürdigkeiten außer im Rhein und im Dom. Würde der fehlen, würde was fehlen. Wie ist denn der geflossen und wohin?
Ja, den gab es damals schon. Der war aber damals viel länger und ist halt nicht in die Nordsee gemündet, weil nicht existent, sondern ist einfach nach Westen abgebogen und durch den Ärmelkanal geflossen, der auch noch trocken lag und ist dann irgendwo zwischen der heutigen Bretagne und Cornwall in den Atlantik gemündet.
Großbritannien war also die Schelsig, wie man hier in Köln sagt, auf der falschen Rheinseite, der rechten.
Ja, quasi eine Verlängerung des Niederrheins damals, ne? Oder das Münsterland, wenn man so will, vielleicht.
Vergessen wir nie, auch Köln liegt ja eigentlich am Niederrhein, aber das hört ja keiner gerne. Ist auch egal.
Ja, wo wir gerade vom Rhein sprechen, schnell wieder zurück. Wir müssen uns den Rhein auch ganz anders vorstellen. So zum Thema linksrheinisch, rechtsrheinisch, nur ein Ufer. Denn die Landschaft hier rund ums schöne Köln, wie wir sie kennen, die gab es halt so gar nicht. Es sieht komplett anders aus während des letzten glazialen Maximums. Wir haben kilometerbreite Flussbetten mit so ganz weit verzweigten Flussläufen. Denn dadurch, dass wir nur sehr, sehr spärlich und sehr wenige Vegetation hier hatten, sind die Flussufer in der Zeit kaum befestigt. Also wir haben eigentlich nur so große Schotterebenen, wo so einzelne Stromfäden durchgehen. Und auch super kalt, haben wir trotzdem auch Schmelzwasserereignisse im Frühjahr und dadurch eine unterschiedliche Wasserführung übers Jahr gesehen. Und dann verändern sich diese einzelnen Flussbetten, die halt irgendwie durch Vegetation befestigt sind, ganz schnell. Also wir haben eigentlich eine kilometerbreite Schotterebene hier.
Das klingt jetzt nicht unbedingt gerade lebensfreundlich.
Nee, wirklich. Und rundherum halt um diese riesigen Flussbetten halt einfach arktische Steppe, ein bisschen Grasland, so ein bisschen Moose etc.
Mammuts, Säbelzahntiger, Höhlenmenschen.
Ja, ganz genau. Also vor 20.000 Jahren hatten wir vollkommen andere klimatische und ökologische Bedingungen. Und das finde ich halt irgendwie total krass, wie schnell sich dann das Klima auf einmal ändert, ne? Also ab 15.000 vor heute geht das halt richtig fix, dann wird es auf einmal viel, viel, also super schnell wärmer. Und wir haben so mit der jüngeren Dryas, das ist nochmal so das letzte Stadial, also das letzte Aufbäumen der Kaltzeit, so 12.700 bis vielleicht 11.700 vor heute. Ja, und danach sind wir im Holozän, also im jetzigen Interglazial.
12.700 Jahre vor heute, wie immer in der physischen Geografie, kommen da Zahlen daher, die total präzise wirken. Woher weiß man denn das so einigermaßen genau und wieso kann man das so relativ scharf festmachen?
Ja, das kann man tatsächlich. Jetzt ist die Frage, Holger, wie genau willst du das wissen?
Na, Zusammenfassung reicht mir.
Alles klar. Ich versuche das mal möglichst schmerzlos zusammenzufassen. Also zuerst mal brauchen wir gute Klimaarchive, also gute Datenquellen. Das geht zum Beispiel über Bohrkerne aus Seen oder aus Mooren. Und dann können wir die einzelnen Schichten hochauflösend mit zum Beispiel Radiokohlenstoff datieren. Und dann wissen wir, wie alt diese Schichten sind. In diesen einzelnen Schichten finden wir häufig noch Pollen. Und dann können wir sehen, wie zum Zeitpunkt X, was wir datiert haben, die Vegetation aussah. Und dadurch Rückschlüsse auf klimatische Bedingungen ziehen. Und wir wissen ja, wenn ich da zum Beispiel viel arktische Moose finde unter welchen Klimabedingungen die heute in welchen Regionen wachsen. Und somit kann ich mir erklären, welche klimatischen Bedingungen zum Beispiel während des letzten glazialen Maximums, also des LGMs, existiert haben. Ne? Da haben wir so gut wie gar keine Bäume, sondern nur diese karge Steppenvegetation. Und wenn es wärmer wird, dann kommen die ersten Pionierarten, also die ersten Bäume, zum Beispiel Ilex, Haselnuss, dann irgendwann Kiefer und Birke. Und irgendwann, wenn jetzt nicht nur Temperatur, sondern auch der Niederschlag stimmt, dann haben wir sowas so natürlich gesehen wie Buchenmischwälder. Ne? Und wenn wir diese Pollengesellschaften, wie wir das sagen, sehen, dann können wir sogar durch Rückschlüsse auf Vegetation und indirekt auf Temperatur schließen. Und auch zum Beispiel, wenn der Mensch ins Spiel kommt. Ne? Wenn der zum Beispiel der Anteil der Baumpollen wieder zurückgeht und dafür mehr Getreidepollen auftauchen. Ne? Dann wissen wir, der Mensch ist da und macht Ackerbau.
Schön, dass du Probleme hast, für Klimaarchive oder Archive ein anderes Wort zu finden. Jedes Mal, wenn ich höre, ja, wir haben deine Archiven nachgeguckt, denke ich, ja, wir haben hier das neue Stadtarchiv direkt gegenüber, das alte gibt es nicht mehr. Ja, aber es hat gar nicht so weh getan.
Ja, siehst du?
Ja.
Und wo du sagst, Archive, die besten Archive bei uns in der Gegend sind eigentlich die Eifelmaare. Denn die haben keinen Abfluss, da fließt auch kein Bach rein, die sind ziemlich tief, da haben wir keine Bioturbation, also keine Umwälzungsprozesse durch Organismen in den einzelnen Schichten. Und da sind über Jahrtausende halt die Sedimente und so gesehen auch die Pollen wirklich ungestört abgelagert. Und da kann man teilweise wirklich so Schicht für Schicht jahresweise das abzählen. Ne? Wir nennen das Waven und dann kann man so lückenlos so gesehen die letzten Jahrtausende rekonstruieren.
Da freut sich der physische Geograf, wenn das immer so einfach wäre.
Tja, das wäre wirklich ein Traum. Aber Holger, noch ganz kurz eine ganz wichtige Methode, vor allem was so Temperaturrekonstruktion angeht, die ist ein bisschen komplizierter. Ich würde sie dir trotzdem gerne vorstellen.
Ich sehe schon, das ist, mach mal.
Okay, und zwar geht es hier um die Sauerstoffisotopie, auf deren Grundlage man diese sogenannten marinen Isotopenstadien berechnet. Und die sind eigentlich das Grundgerüst für so globale Temperaturrekonstruktionen.
Ich habe befürchtet, dass es kompliziert wird. Ich vermute, wir kommen in der Chemie.
Habe ich dich gletscherkalt erwischt oder was?
Ja, ja, aua, aua. Du hast 2 Minuten, los.
Okay, alles klar. Ich versuche es in aller Kürze. Wo fangen wir an? Isotope. Okay, dein Gesicht sagt mir, ich sollte Isotope erklären.
Bitte.
Ein Isotop ist
ein... Ich bin der Sportler, isotonisch kenne ich, Isotop
nicht. Sind wir ganz nah dran. Isotopen sind unterschiedliche Ausprägungen einer Atomart desselben chemischen Elements. Im Kern habe ich gleich viele Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen. Dadurch ändert sich nicht die Ordnungszahl, Sauerstoff bleibt Sauerstoff, aber, also so gesehen Ordnungszahl, ne, Stelle im Periodensystem, aber es ändert sich die Massenzahl. Das heißt, es gibt Isotope, Ausprägungen eines Elements, die etwas schwerer sind.
Das heißt, C14 ist schwerer als normaler Kohlenstoff, der nur C12 ist.
Ganz genau. Da haben wir eigentlich schon fast alles geklärt. Für diese marinen Isotopenstadien spielt nicht der Kohlenstoff, sondern der Sauerstoff aber eine entscheidende Rolle. Der normale Sauerstoff ist O16. Es gibt aber auch den schwereren Sauerstoff, das ist dann O18.
Kenne ich. Pressluftflaschen beim Tauchen sind auch echt schwer. Aber da ist ja kein Sauerstoff drin, da ist ja Pressluft. Aber habe ich verstanden jetzt.
Immerhin marin, genau. Und für diese Isotopenstadien schauen wir ganz einfach gesagt auf das Verhältnis von O16 zu O18. O16 ist, ne, haben wir gesagt, leichter und logischerweise verdunstet der dann auch schneller.
Wenn das so sein soll, macht das Sinn.
Jetzt wird es aber kälter, das heißt, mein verdunsteter Wasserdampf kommt als Schnee wieder runter und nicht als Regen. Das heißt, er akkumuliert zum Beispiel auf den Gletschern und fließt halt nicht zurück ins Meer.
Und deshalb gibt es in Kaltzeiten weniger O16 im Meer, weil der im Gletscher gebunden bleibt. Und wir haben im Meerwasser eine relative Anreicherung von O18, weil der Anteil bleibt ja konstant.
Perfekt, genau.
Ich bin beeindruckt von mir selbst. Aber diese Verhältnisse haben sich ja wieder geändert. Woher weiß ich dann heute noch was über das Isotopenverhältnis damals?
Ja, wir physische Geografen sind ja Füchse und bedienen uns da ganz einfach eines Tricks.
Selbstverständlich.
Wir nehmen Foraminiferen, hatten wir schon mal, ne? Kleine Schneckchen, so Mikrofossilien, aus Bohrkernen aus dem Meer und untersuchen deren Kalksklett. Und Kalk, Calciumcarbonat, CaCO3, ist so gesehen eine Informationsquelle für uns, welche Art von Sauerstoff eingebaut ist. Ne? Der Sauerstoffanteil wird untersucht. Und diese Kalkschneckchen, die bauen ja ihr Skelett aus Material aus der Umgebung. Und wenn die ihr Skelett, wenn die das Pech haben, in der Kaltzeit zu leben, bauen die so gesehen mehr O18 ein. In wärmeren Zeiten so gesehen, relativ gesehen weniger. Und das, ne, dann datieren wir die einzelnen Schichten und können hochauflösend sehen, wie das Verhältnis von O16 zu O18 ist, was in diesen Kalkskeletten von diesen kleinen Schnecken, Muscheln und so weiter eingebaut wurde. Und dadurch wissen wir, wie die Temperatur war.
Okay, eigentlich guckt ihr nur mit einem Trick euch irgendwelche alten, versteinerten Tiere an und tut so, als wäre es Rocket Science. Wobei so richtig einfach das nachzuschauen scheint mir das jetzt auch nicht.
Ja, das ist schon ziemlich kompliziert, aber du hast uns entlarvt. Wir tricksen auch einfach rum.
Aber da ist jetzt trotzdem dann mal genug hier mit Eiszeiten.
Das stimmt.
Vielleicht machen wir lieber so eine Eiszeit jetzt, also eine richtige Eiszeit.
Was ist eigentlich dein Lieblingseis?
Gletscher?
Nee, jetzt mal echt hier.
Nee, Gletschereis, da sind immer so viele Steine drin auch. Das, nee. Nee, ich bin da nicht wählerisch. Milch, Sahne, Zucker, obviously. Mehr muss nicht drin sein. Und dann einmal die Theke von links nach rechts. Immer mal was anderes.
Aber nicht so was Fieses wie Blauer Engel oder so.
Nee. Auch nicht diese ganzen Zitrussachen und Sorbet und Fruchteis und so. Ordentlich Sahne und Zucker, dann geht's mir gut.
Das klingt sehr gut. Ja, ganz klar Zitrone. Obwohl Nusseis ist auch schon ganz cool.
Naja gut, dann gucken wir mal, was wir da jetzt um die Ecke kriegen hier. Legen eine Eiszeit ein. Und hoffen, dass die Regenzeit hier vorbeigeht und dann sehen wir uns demnächst wieder oder hören uns demnächst wieder.
Ja, ich glaube, die Karlauer-Kasse ist von dir mehr gefüllt worden als von mir heute.
Da bin ich mir nicht sicher.
Das klingt aber nach einem Plan. Also, auf geht's.